Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen DEB Coach the Coach Podcast Folge. Heute mit Ronja Jenike und Sebastian Jones. Hallo Ronja, hallo Sebastian.
Hi.
Hallo Karl.
Hi. Die aufmerksamen Hörer und Hörerinnen wissen natürlich, dass die Ronja schon mal zu Gast war beim Coach the Coach Podcast und da eine ganze Folge über ihr Dasein und alles, was dazugehört, haben wir da thematisiert, Ronja. Deswegen, wenn ihr alle da draußen noch ganz, ganz viele Infos zu Ronja haben wollt, dann hört die Folge an. Deswegen möchte ich jetzt ein bisschen mit Sebastian beginnen. Sebastian, du bist ja der Nachfolger von der Franziska Busch, also 18 Frauen Bundestrainer. Erzähl mal ein paar Dinge über dich, wie kommst du zum Eishockey und wie kommst du zu uns, zum Deutschen Eishockeybund?
Ich bin zum Eishockey gekommen. Ich bin gebürtiger Deilinghofer. In der Nähe von Iserlohn. Und da gibt's ja den ECD, hieß das ja früher. Das war der EC Deilinghofen, also da, wo die Wurzeln des Eishockeys im Sauerland liegen.
Oh, wow. Okay.
Und bin dann auch irgendwann mit 4, 5 Jahren beim Eishockey gelandet. Hab dann in Iserlohn die Nachwuchsabteilung durchlaufen. Hab eine Zeit lang auch das Hobby zum Beruf machen dürfen. Hab ein bisschen DL gespielt. Ein bisschen DL2, musste dann relativ früh mit 28 meine Karriere beenden aufgrund einer Verletzung und hatte dann ganze Zeit lang nicht so viel mit dem Sport zu tun, bis dann irgendwann mal der Christian Hommel auf mich zugekommen ist, der dann Trainer in der Nachwuchsabteilung in Iserlohn war und mich gefragt hat, ob ich nicht mal Lust hätte, ein bisschen zu helfen abends. Und so ist es dann losgegangen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann haben irgendwann die ersten Trainerscheine.
Yay.
Und dann ging es los, wie kann ich das gestalten, dass das mal mein Hauptberuf wird. Hab dann vor mittlerweile 5 Jahren dann den Schritt ins Hauptamt machen dürfen, auch in Iserlohn in der Nachwuchsabteilung und war die letzten Jahre. Die letzte Saison war ich in Krimmetschau und durfte dann über Kontakt mit Ronja als Assistant Coach bei der U18-Weltmeisterschaft in Zug teilnehmen. Als dann die Stelle ausgeschrieben wurde als U18-Bundestrainer, habe ich mich drauf beworben und bin sehr, sehr froh, dass das geklappt hat und ich jetzt bei euch sein darf, Karl.
Okay. Jetzt haben wir einen Überblick bekommen, genau, Sebastian. Erste Trainerscheine, ich kann mich noch erinnern, erster Trainerschein, C-Trainer, dicke Bandage am Knie, das weiß ich noch. Mhm. Das war so. Ronja, jetzt ist es ja so, dass du jetzt auch ein bisschen in einer anderen Funktion jetzt beim Deutschen Eishockeybund tätig bist als zu dem Zeitpunkt beim letzten Podcast. Beschreib mal ein bisschen, was deine Aufgaben sind jetzt beim Deutschen Eishockeybund bezüglich Frauen-Eishockey. Nur so ein paar Stichworte vielleicht.
Naja, also in erster Linie versuche ich oder bin ich jetzt der direkte Ansprechpartner für unsere Trainer im Frauenbereich, also unsere Nationaltrainer. Mit Sebastian Jones und mit Jeff McLeod, arbeite mit Jenny Haas, die ja über die Bundeswehr bei uns beschäftigt ist, ganz eng zusammen. Aber auch mit Julie Zorn und Christoph Höhnleitner, die ja den U16-Mädelsbereich abdecken. Und ja, versuche auch gerade für die Spielerinnen aus der Nationalmannschaft die Ansprechpartnerin zu sein, wenn es um die auch Optimierung von Lehrgängen geht oder was unsere Liga angeht, wo wir doch noch einiges zu bearbeiten haben. Genau, das sind so ein bisschen die Themen, um die ich mich jetzt momentan kümmere.
Bevor wir tiefer noch einsteigen ins Frauen-Eishockey, müssen wir ein bisschen Überblick bekommen aus meiner Warte raus, weil das höre ich auch immer bei der Trainer- und Trainerinnen-Ausbildung, dass da immer noch sehr viele Mythen, was Frauen-Eishockey betrifft. die es da so gibt. Deswegen als erst meine Frage an dich, Ronja. Was ist denn der Unterschied zu vom Frauen-Eishockey zum Männer-Eishockey? Gibt es da einen?
Yep. Boah, ja, also ich glaube natürlich, dass also Eishockey ist grundlegend, würde ich jetzt mal eine Männerdomäne oder eine doch sehr männerlastige Sportart. Wenn wir uns jetzt das Frauen-Eishockey ganz spezifisch angucken, dann fällt natürlich auf, dass es nicht ganz so körperbetont ist und dass es natürlich auch im Verhältnis in der Schnelligkeit vielleicht eher etwas technisch versierter ist. Ansonsten gibt es aber von den Regeln keine großen Unterschiede. Wie gesagt, wir haben halt das mit dem Körperkontakt. Das ist, da gibt es eine Regel, die über den internationalen Verband ein bisschen anders geregelt ist als jetzt im Herrenbereich. Aber ansonsten gibt es keine Unterschiede. Und ich muss ja auch sagen, ich bin ja ein ganz großer Verfechter davon, dass man die Sportarten auch nicht separiert. Also dass das auch das Gleiche sein sollte, obwohl da jetzt vielleicht nur Mädchen auf dem Eis stehen.
Also Sebastian, war das auch für dich ein Thema, Umstellung? Weil es gibt ja diesen anderes Körperspiel, ein bisschen anders. Weil Körperkontakt gibt's ja auch im Frauen-Eishockey. Das finde ich, glaube ich, immer der größte Mythos. Dass er immer so dargestellt wird, als wenn das körperlose Spiel wäre. Aber wenn man einmal ein Frauen-Eishockey-Spiel gesehen hat, dann weiß man, dass dem nicht so ist. Oder Sebastian? Aber du weißt, was ich damit sagen möchte, dass viele Menschen das auch denken, dass das so, das ist körperlos. Aber das
ist ja nicht so. Ja, also absolut. Also ich finde das sogar auch sehr körperbetont und sehr intensiv in der Zweikampfführung. Was halt dann nicht da sind, sag ich mal, Checks, die eher frontaler Natur sind, also entgegengesetzt der Laufrichtung. Das ist halt in Anführungsstrichen ein bisschen weniger brutal ist. Aber mein erster Kontakt war ja dann tatsächlich auf der U18-Weltmeisterschaft in der Top-Division. Und also die Spiele waren unglaublich, unglaublich intensiv, wirklich, wirklich auch sehr schnell und körperbetont. Also das ist dann halt wirklich auch der große Unterschied, dass man jetzt nicht vielleicht harte, krachende Checks sieht, würde ich jetzt auch sagen, ja.
Also wir haben tatsächlich zu der Zeit, wenn ich da kurz einhaken darf, als ich noch selber gespielt habe, war immer, wenn ich mir erzählt habe, dass ich Eishockey spiele, war wirklich die erste Frage, boah, und prügelt ihr euch da auch so richtig wie die Männer? Und das ist halt das, also so ein bisschen, ich finde es immer so ein bisschen schade, dass es darauf reduziert wird, weil nein, das findet bei uns so natürlich nicht. Also hier werden keine Handschuhe geschmissen und der Helm vom Kopf gerissen und dann erstmal die Haare gerichtet und los geht's. Das findet natürlich so bei uns nicht statt oder im Frauen-Eishockey nicht statt, wobei ich aber auch sagen muss, ich weiß nicht, ob's das unbedingt auch in der Männerwelt benötigt, um den Sport attraktiv zu halten. Aber ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema.
Ja, wobei, da hakt man doch jetzt ein, weil das ist ja ein interessanter Punkt, und zwar dieses Image, das Eishockey hat. Muss man ja ganz klar sagen, auch ich im Befreundes- und Bekanntenkreis, wenn es dann immer auf die Sportart Eishockey kommt und dann auch Mädchen, mein Mädchen Eishockey, meine Tochter Eishockey, weiß ich nicht, zu hart. Denkt ihr, dass das auch eine Hürde ist, dass Mädchen zum Eishockey gehen? Egal wer.
Das könnte eventuell sein, ja. Also ich glaube schon, dass sich jetzt erstmal viele, viele Kinder anmelden beim Eishockey im Moment und auch, glaube ich, relativ viel Mädchen und Jungs. Also der Prozentsaal ist, denke ich, immer relativ gleich, wie viele Mädels dann dabei sind, und dass dann irgendwann vielleicht an der einen oder anderen Stelle dieses Argument aufkommt, dass es vielleicht sehr hart ist, das könnte schon sein, dass das vielleicht ein Hindernis ist.
Auch, also genau, Ronja, nur als Zusatzfrage noch, weil du hast ja auch Laufschule betrieben mal, und ich habe immer so das Gefühl, aber das ist jetzt ein Gefühl, das kann ich mit Zahlen untermauern, deswegen auch ihr beide, dass es so zwei Cuts gibt für Mädchen im Eishockey. Das erste ist nach der Laufschule und das zweite Mal ist dann so in der U17, wenn sie in die U17 gehen würde. Ist es so? Also findest du auch, Ronja, dass dann nach der Laufschule, dass man sagt, dann doch nicht?
Also viele Mädchen, die wir jetzt auch in der Laufschule hatten, ich glaube, das ist, also wie Jonesy eben schon gesagt, das ist natürlich eine Typfrage. Habe ich ein Mädchen, dann ist die Hürde nach dem Schlittschuhlaufen diese recht unattraktive, große, korpulente Ausrüstung anzuziehen. Natürlich jetzt nicht so mädchenmäßig. Da gibt es jetzt auch schon einige pinke Accessoires, also pinke Handschuhe, pinke Helme, die man bei den Mädchen tatsächlich vermehrt, gerade in dem jüngeren Alter, immer wieder sieht. Das heißt, es wird ja irgendwie auch angenommen. Ich glaube, dass nicht mal tatsächlich der Cut nach der Laufschule das ist, sondern ich muss sagen, wenn ich jetzt auf meine Zeit zurückblicke und auch so auf die Mädels, die mit mir im Verein sind, gewesen sind zu dem Zeitpunkt oder in anderen Vereinen, war eigentlich eher so das Pubertätsalter. Also alles, was so 13, 14, 15, das war tatsächlich, da hatten wir wirklich sehr, sehr viele Abgänge. Und ich glaube, da bin ich jetzt unter anderem in meinem Heimatverein von 5 eine gewesen, die übrig geblieben ist aus einer Mannschaft, weil die anderen nicht damit zurechtgekommen sind, diese Hahnenkämpfe, sage ich mal, die dann doch sehr vermehrt stattfinden, mit auszutragen. Alles, was dann danach kommt, wenn man das geschafft hat sozusagen, dann darf man ja auch in den Mädels-, also Frauenbereich mit eintreten. Also in der DFEL, also in der Deutschen Frauen-Eishockey-Liga in Deutschland, da darfst du ab 16 mitspielen. Das war dann natürlich so ein bisschen das Auffangbecken. Da bist du dann unter Gleichgesinnten.
Also ist das Faktum nur, wenn es jetzt auch beim Sebastian in der U18 irgendwann ankommen, dann ist schon das Gröbste überstanden. Würdest du das?
Ja. Ja. Also dann würde ich sagen, dann hast du, da muss man ja gut, wenn du in der U18 angekommen bist in der Nationalmannschaft, dann hast du ja hoffentlich wirklich alle Hürden schon einmal mitgenommen, dass du dir ganz sicher bist, dass du den Sport weiter betreiben möchtest. Aber wie du schon gesagt hast, also Laufschule ist natürlich das Erste. Da haben wir auch einige, ich nenne es jetzt mal Verluste oder Abgänge Richtung Eiskunstlauf. Das sind dann aber natürlich die Mädchen, die auch kein Interesse haben, eine Spielsportart auszuführen. Und der zweite Cut ist dann meiner Meinung nach eher so ein Pubertätsalter.
Wie war das bei dir, Sebastian, im Vereinsleben? Du hattest ja auch Mädchen in deinen Mannschaften, richtig?
Ja, punktuell natürlich auch immer. Auch jetzt in Krimmetschau ist es ein Verein, wo sehr, sehr viele Mädchen auch gerade im unteren Bereich sind und dann auch lange in ihren Altersklassen mittrainieren. Und in der U17 sind dann auch natürlich Mädchen gewesen, dass wir dann auch gerade im Training 5, 6 Mädels mit auf dem Eis hatten. Davor in Iserlohn in der U17 auch immer mal welche, die ja dann auch die Möglichkeit haben, selbst wenn sie dem U17-Alter kalendarisch schon entwachsen sind, trotzdem noch mitzuspielen über diese Regel, die es gibt, dass sie runterspielen können. Und da denke ich, ist es halt auch einfach wichtig, dass man als Trainer oder die Trainer, die draußen unterwegs sind, da gar nicht so den Unterschied machen, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist, sondern dass es da tatsächlich um Leistung geht, ob ein Mädchen in der U17 spielt und nicht, sie spielt nicht in der U17, weil sie ein Mädchen ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man als Trainer beachten sollte.
Das ist zum Beispiel auch meiner Meinung nach ein Punkt, wenn ich da kurz einhaken darf, aber warum das in Krimmetschau? Das ist halt einfach auch ein Verein, der diese Mädchen in ihren Altersklassen fördert und nicht anfängt, die wegzuschicken zu vermeintlich kleineren oder schwächeren Vereinen, sondern wirklich die auch immer, ich würde sie gleichberechtigt behandelt, also wie gesagt, auch wenn ich das sprachlich jetzt nicht so schön finde, aber dass die Mädchen wirklich einfach, dass die Kinder alle gleich behandelt werden. Und das ist zum Beispiel ein Riesenpunkt, dass man sieht, wenn in Vereinen die Trainer oder das Vereinswesen halt jetzt auch nicht so Wert darauf legt, dass die Mädchen wirklich komplett mitgezogen werden, weil das natürlich schwierig ist. Mädchen brauchen oft ab einem gewissen Alter eine eigene Kabine oder müssen in die Schiedsrichterkabine. Es ist organisatorisch alles ein bisschen anstrengender, als wenn man jetzt wirklich nur eine reine Jungsmannschaft hat. Aber da sieht man dann wirklich in einigen Vereinen, dass das super umgesetzt wird und total toll funktioniert. Und die Mädchen sind ja faktisch jetzt auch nicht schlechter, schwächer, gerade im Nachwuchs sind sie ja oft früher auch schon deutlich weiter von ihrer Entwicklung her.
Aber dann haken wir doch da mal ein. Ich hab jetzt, wenn wir schon da sind, dann bleiben wir auch dort. Wenn diesen zweiten Cut oder diesen Cut, den ich ja auch ein bisschen beschrieben habe, ist ja U17. Ja, können Sie bei den Jungs weiter in der U17 mitspielen? Ja oder nein? Das ist ja oft die Frage. U17 Division 1, Division 2. Sind Sie leistungsmäßig dazu imstande? Würdet ihr sagen, dass das eines der größten Probleme ist, das wir haben im deutschen Frauen-Eishockey, diese Anschlussverwendung? Und als Nachfrage, oder würdet ihr einfach sagen, wir sind in den Clubs noch nicht so weit, auch zu akzeptieren, und ich sage jetzt ganz bewusst, mal schauen, wo die Reise hingeht, zu akzeptieren, dass ein Mädchen in der U17 absolut mitspielen kann. Und die Frage ist, kann sie in der U17 mitspielen? Ich habe da eine relativ dezidierte Meinung, weil ich glaube, dass das möglich ist. Aber jetzt kommt ihr.
Also ich bin absolut davon überzeugt, dass es Mädchen gibt, die da mitspielen können. Es gibt bestimmt den Grund, dass Vereine oder einzelne Personen in den Vereinen sagen, ich möchte das nicht, ich möchte ein Mädchen nicht in der U17-Mannschaft haben. Ronja und ich sind verschiedener Meinung, was Runterspielen angeht. Es gibt die Möglichkeit, dass Mädchen runterspielen können. Ich denke, als Trainer, wenn ich das bewusst dafür nehme, weil von den Regularien her hätte ein Mädchen, das von der U15 in die U17 kommt, theoretisch 4 Jahre Zeit, in der U17 zu spielen. Und wenn ich dieses Mittel, das ich habe, steuere, dass sie vielleicht im ersten Jahr U17 trainiert und in der U15 noch Spielpraxis sammeln kann in einer anderen Rolle, die sie dann bekommt, weil sie gut genug dafür ist, kann ich, glaube ich, die Mädchen auch da ranführen an das U17-Niveau. Und ich glaube aber, und das ist Ronjas Meinung, warum das Runterspielen nicht so gut ist, Ronja, wenn ich das kurz sagen darf, dass es halt ganz oft einfach dafür genutzt wird, die Mädchen wegzuschicken. Also denen gar nicht die Möglichkeit zu geben, ein Teil der U17 zu werden und ihre Leistung da zu entfalten, sondern okay, die kann jetzt noch 1 Jahr, 2 Jahre U15 runterspielen, dann bleibt die auch erstmal da. So, und dann auch, wenn sie vielleicht dem U17-Alter entwachsen ist und eine gute Rolle in der U17 spielen kann, aber schon U20-Jahrgang ist, wird es vielleicht auch nicht immer genutzt. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, wie wir die Entwicklung unserer Spielerinnen in Deutschland vorantreiben könnten, dass man dieses Tool bewusst einsetzt und dann auch dafür, wo es gedacht ist, und nicht dafür zu nehmen, vielleicht das Mädchen gar nicht in der Mannschaft zu haben.
Ja. Genau, dann hake ich da vielleicht ganz schnell ein. Für mich ist es halt, das mit dem Runterspielen ist immer so ein bisschen, glaube ich, eine gelungene Ausrede für Trainer, die keine Geduld haben, mit die Mädchen sich auch in dem U17-Bereich entwickeln zu lassen. Ich sag mal, die vielleicht vermeintlich schwächeren Jungs oder auch die vielleicht, den Jungjahrgang, dem muss man ja auch die Zeit geben, sich vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate zu entwickeln und erstmal die Altersstufe U17 oder in die Spielklasse reinzuwachsen. Und das ist halt für mich so ein bisschen da werden halt Mädchen sehr häufig, sehr schnell einfach dann, du bist noch nicht so weit, in die U15 oder in die jüngere Spielklasse, was auch immer das dann wäre, runtergeschickt. Und das ist für mich einfach ein bisschen, wie gesagt, da ist irgendwie so ein bisschen das Fingerspitzengefühl, die Geduld der Trainer gefragt, meiner Meinung nach. Aber um vielleicht noch die erste Frage von dir auch zu beantworten, meiner Meinung nach können Mädchen zu 100% in der U17 mitspielen. Nicht alle, natürlich nicht alle, aber ja, können sie.
Ja, also ich, wie gesagt, ich bin auch dezidiert genau derselben Meinung, weil betrifft ja bei Jungs auch nicht alle Jungs können U20 Division 1 spielen. Das ist halt auch die harte Wahrheit. Ja. Und auch nicht alle können U17 Division 2 spielen. Auch die harte Wahrheit. Also von dem her, das wird immer so dargestellt, Mädchen können das nicht und Jungs, das geht immer, aber leider nein. Aber bevor ich ein bisschen noch in den so Nicht-Leistungsbereich, weil wir reden ja immer vom Leistungsbereich, das ist ja unsere Aufgabe, Deutscher Eishockeybund. Wir wollen Nationalmannschaftsspielerinnen entwickeln in der U17. Bleiben wir mal kurz bei dem noch. Wir haben ja auch eine Thematik, dass die dann ja, wenn sie zu dir kommen, Sebastian, oder auch in der U16-Nationalmannschaft, ganz, ganz oft nicht Überzahl, Unterzahl spielen. Das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, leider. Und das sind ja dann hast du die in der Weltmeisterschaft, U18, Frauen haben eine Weltmeisterschaft, und ganz, ganz viele von denen spielen im Verein faktisch nie Überzahl, Unterzahl. Ist das richtig?
Ja, absolut. Und da, glaube ich, ist auch das Thema. Ich meine, auch das mit dem sich Zeit nehmen, um Spieler und Spielerinnen zu entwickeln, ist es ja dann auch, wie Ronja schon angedeutet hat, wenn jemand den Sprung aus der U15 in die U17 macht, dann ist ja auch ganz oft der Jungjahrgang, egal ob Mädchen oder Junge, noch nicht bereit, vielleicht auf diesem Niveau zu spielen. Und da ist es dann, glaube ich, auch wichtig, dass wir nach Leistung gehen in dem Fall und nicht nach Geschlecht. Und meiner Meinung nach auch dieses Tool des Runterspielens nutzen, dort vielleicht in der U15, in der jeweils höchsten Spielklasse, die dann da vor Ort ist, dort den Mädels auch die Chance geben, in diese Rolle reinzuschlüpfen, um sich da zu entwickeln und dann auch Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, dass sie in der Lage sind, in solchen Rollen auch zu spielen. und das dann wieder mit dem vielleicht ein Jahr, halben Jahr mehr Entwicklung dann in ihre alte, in die Altersklasse U17 mit reinzutragen.
Aber warum spielen die nicht? Spielen die nicht, weil sie es, sind wir wieder bei dem Thema, weil sie es leistungsmäßig nicht könnten? Ich glaube, da sind wir drei uns ja jetzt einig, dass dem oft nicht so ist. Wo ist die Thematik? Ist dann der Trainer, ist es wirklich so, dass sich manche Trainer dann denken, die, in Anführungszeichen, die helfen mir nur bedingt, oder auch dem Verein nur noch bedingt, weil irgendwann sind sie dann weg? Und dann brauche ich sie gar nicht entwickeln, oder wo ist die Problematik? Weil für mich ist das oft auch nicht greifbar. Und wenn ich dann mit Trainern spreche, dann schauen sie mich alle an und so mit so einem entsetzten Gesichtsausdruck, aber sagen da nicht wirklich irgendwas dazu.
Das ist, ja, vielleicht hat da auch jeder seine eigenen Gründe. Vielleicht ist da ein Trainer in U17, der denkt, dass Mädchen nicht Eishockey spielen sollen. Vielleicht kriegt er Druck von irgendwoher, wenn jetzt das Mädchen im Powerplay an der blauen Linie spielt. Vielleicht auch das, was du gesagt hast, ich glaube schon, dass die gar nicht sehen, warum es sich lohnt, Mädchen auszubilden und Mädchen in diese Rollen zu bringen. Dass es entweder den Verein nicht bewusst ist oder halt dann an der Stelle halt auch dem einzelnen Trainer nicht bewusst ist, warum das vielleicht wichtig ist, warum wir eine gute Nationalmannschaft haben wollen, eine gute Liga zu Olympia wollen. Das ist halt was dann an der Stelle einfach als Vision, sage ich einfach mal, dann fehlt, warum es sich lohnt, mit den Mädels zu arbeiten und die in diesen Rollen auch weiterzuentwickeln. Wenn sie es denn sportlich auch verdient haben. Sie sollen auch nicht nur spielen, weil sie Mädchen sind, sondern sie sollen spielen, weil sie die Leistung bringen und es können und dann auch die Chance haben.
Ronja, komm.
Also ich glaube tatsächlich, ja. Ich glaube tatsächlich, dass viele Trainer, die wir in Deutschland haben, einen Nutzen darin sehen, den die Mädchen ihrer Mannschaft geben können. Also ich glaube einfach, dass Mädchen nach wie vor immer noch als Störfaktor gesehen werden. Und zwar immer. Als einfach so ein bisschen dieser Klotz am Bein, den man jetzt mitschleppt, weil irgendwie gesellschaftlich muss man das. Und da habe ich leider manchmal das Gefühl, dass das so, die haben ja, Mädchen wird höchstwahrscheinlich in der U20 nicht mehr mitspielen und wird auch nicht in der Oberliga, nicht in der Bayernliga, also sei denn, ist jetzt vielleicht eine Torhüterin. Da haben wir ja auch tolle Beispiele in Deutschland auch schon gehabt in der Vergangenheit, aber eine Spielerin wird höchstwahrscheinlich im Seniorenbereich einfach faktisch nicht da sein. Und das ist so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, dass die Trainer schon auch sehen, sie wollen ausbilden und entwickeln, aber da ist das Spektrum einfach noch viel zu klein. Also sie sehen dann wirklich nur die talentierten Jungs, in Anführungsstrichen, wo das Mädchen vielleicht genauso gut ist, aber dann sehen sie das Potenzial nicht. Also ich hatte mal einen Trainer hier in Hamburg, und ich meine, es ist jetzt keine Eishockey-Stadt und war es auch früher nicht, auch wenn die Freezers da mal waren. Der hat mich zwar immer mit aufs Eis gelassen, aber ich musste immer in der vierten Reihe mitlaufen. Ich durfte nie irgendwo groß mitspielen, es sei denn, wir haben wirklich gegen die schlechtesten Gegner aller Zeiten gespielt, weil es gab ja eine Frauenmannschaft und ich konnte ja bei den Frauen mitspielen. Und irgendwann, Jahre später, kam er mal auf mich zu, und da habe ich schon lange gar nicht mehr hier gespielt oder in Hamburg gespielt, da kam er auf mich zu und hat gesagt, du Mensch, jetzt habe ich neulich in der Eishockey News gelesen, dass du jetzt bei der Nationalmannschaft bist. Zu dem Zeitpunkt, wo ich bei ihm trainiert habe, habe ich aber schon lange in der Nationalmannschaft gespielt. Der hat sich einfach faktisch auch mit mir überhaupt nicht auseinandersetzen wollen. Der hat es geduldet, weil ich vom Alter her in seine Mannschaft noch gepasst hätte. Aber der hatte überhaupt kein Interesse, mit mir zu arbeiten. Und jetzt mag sich das vielleicht etwas vermessen anhören, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zumindest in der zweiten Reihe mal locker hätte mitspielen können. Wie gesagt, kein großer, super leistungsorientierter Verein, aber das war wirklich, also da, das ist so ein bisschen, das ist das Verständnis, was ich leider auch heute noch häufig, wenn ich mit den Mädels rede, sehe. Das ist einfach auch das Interesse der Vereine an den Mädchen ist sehr gering.
Du hast dieses Thema Störfaktor angesprochen, auf das komme ich neu noch, weil das für mich ein wichtiger Punkt ist, weil lassen wir auch ein bisschen lösungsorientierte Dinge dann ansprechen. Aber jetzt, wir reden immer über Leistung, und weil sie ja jetzt gut passt, Sebastian, weil wir am Wochenende, also wir reden jetzt, der Podcast kommt später raus, aber vor kurzem hatten wir eine C-Trainer-Ausbildung in Düsseldorf, und da waren ja auch einige Trainerinnen oder angehende Trainerinnen dabei, auch zwei, die eine Frauenmannschaft, so eine Hobby-Frauenmannschaft betreuen. Was machen wir mit denen, und die gibt's ja auch, die nicht gut genug sind, um dann in der U17 mitzuspielen? Ja, weil das kann ja passieren. U17, Division 1, Division 2, da muss man schon muss man Eishockey spielen. Das ist so, ist Fakt. Und die anderen spielen auch Eishockey, aber vielleicht reicht es eben nicht gut. Was ist da das Auffangbecken? Weil, das möchte ich auch nochmal betonen, für alle, die zuhören, was wir drei jetzt hier auch vertreten oder der DIB als Ganzes. Es will er, die Ronja will nicht und der Sebastian möchte nicht oder der ganze DIB möchte nicht, dass man irgendwo mitspielt, weil man eine Frau ist, sondern weil man mitspielt, weil man einfach das gut kann. Das ist doch die Aussage, richtig? Ja, also das ist nicht so, der soll einfach oder sie soll einfach nur spielen, weil sie eine Frau ist, sondern nein, weil sie gut genug ist und die haben wir auf alle Fälle. Das möchte ich auch noch mit, die haben wir, die da mitspielen können. Aber jetzt, Entschuldigung, jetzt gehe ich wieder den Kreis zurück. Was machen wir mit denen, die nicht gut genug sind, aber trotzdem weiterhin Eishockey spielen wollen? Bitte, Ronja, Sebastian, wer möchte? Ich bin gespannt wie ein Flitzepfeil. Ich bin gespannt wie ein Flitzepfeil.
Also es gibt Ligen. Das ist etwas kompliziert. Deswegen werde ich jetzt nicht jede einzelne Liga unter der deutschen Frauen-Eishockey-Bundesliga aufzählen. Aber von den Landesverbänden organisiert. Also es gibt in Bayern eine Spielklasse. Es gibt im Westen eine Spielklasse gepaart mit dem Norden. Genau, das ist tatsächlich auch etwas, wo du mich am Anfang gefragt hast, was mein Aufgabengebiet ist. Auch das ist ein großes Thema, was ich gerne angehen möchte, weil ich finde, dass das Auffangbecken für die Mädchen, die vielleicht nicht in dem Kreise der Nationalmannschaft kursieren, noch nicht gut genug ist. Ich glaube, dass wir da auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf haben, weil wir haben, wie du gesagt hast, wir haben Mädchen in Deutschland, wir haben auch Frauen in Deutschland. Also wir sprechen jetzt ja hier nicht über eine Mädchenliga, sondern wir haben ja auch wirklich 30-jährige bis 40-jährige Frauen, die wirklich auch Spaß an der Sportart haben. Und da ist es einfach ganz schwierig, dass die einen organisierten Spielbetrieb finden. Und das ist meiner Meinung nach was, wo wir definitiv noch nachlegen müssen.
Ja, Sebastian, die haben ja mit dir gesprochen, oder? Die zwei Trainerinnen, die angehende Trainerinnen, genau über diese Thematik, korrekt?
Ja. Und also was ich noch bei Ronja ergänzend dazu sagen würde, ist, dass ja auch im Nachwuchsbereich der überwiegende Teil der Mädels, die jetzt auch bei mir sind ja dann auch in Vereinen, die auch im Nachwuchs eher in Richtung Landesverband spielen. Das ist ja auch die Wahrheit, dass nicht so viele Mädels in den Vereinen sind, die im DEB-Bereich spielen, in den DEB-Ligen. Und auch gerade da ist es oft, wenn ich mit den Mädels spreche, dass sie in Mannschaften sind, die dann auch im Bereich U17, teilweise U20 Probleme haben, innerhalb des Regionalverbandes dann auch die Mindestantrittsstärken und so weiter zu erreichen. Also da ist sicherlich auch immer Platz, wenn der Verein und die Trainer gewillt sind, dass da Mädels, die vielleicht nicht geschafft haben, sich durchzusetzen im DEB-Bereich, dort trotzdem noch auf gutem Niveau trainieren und auch einen geregelten Spielbetrieb haben, bevor es dann in Richtung Frauen-Eishockey geht.
Dann sprechen wir dieses Thema Störfaktor noch an, bevor wir noch wieder in den Leistungsbereich zurückgehen, weil das für beide betrifft. Das ist ein Thema, das mich wie soll ich sagen, ärgerlich, ja, ist mir wütend, heißt ja so schön, aber wütend macht, weil ich es oft höre bei der Trainerausbildung, wir können keine Mädchen haben im Verein, weil das geht ja nicht. Wir haben keine Kabinen, die können sie nicht umziehen. Dann wird immer dieses Schild PSG, Prävention sexualisierte Gewalt, vorgeschoben. Geht nicht, können wir nicht machen, unmöglich. Haben wir nur Probleme. Und da stirbt immer ein bisschen was in mir, sage ich ganz ehrlich, weil es einfach nur Ausreden sind. Ronja, da spreche ich jetzt dich gezielt an, weil du hast ja das alles durchlaufen. Ist das so ein Problem? Kann man sie nicht als Mädchen auch dann, wenn es keine gesonderten Kabinen gibt, schon mal mit Schwitzwäsche kommen? Kann man nicht mal schauen, dass die Jungs zuerst duschen, dann die Mädchen? Da gibt es ja so viele Lösungen, finde ich. Immer wenn ich mit den Nationalspielerinnen rede, da sind immer Lösungen gefunden worden. Und wir machen jetzt immer irgendwie so ein Riesenproblem draus. Ist das auch dein Eindruck manchmal, Ronja?
Ja, also nein, es ist überhaupt nicht schwierig. Nein, gar nicht. Und jeder, der mich fragt, dem sage ich das auch jedes Mal. Ich finde das tatsächlich, auch mich macht es sehr wütend. Das Leben einer Eishockeymannschaft findet in der Kabine statt. Und deswegen dürfen die Mädchen, wenn sie Teil dieser Mannschaft sein wollen, sein sollen, sind, dann dürfen die nicht aus dieser Kabine rausgenommen werden. Die dürfen nicht ah ja, alle Mädchen, die packen wir jetzt mal in die Schiedsrichterkabine. Nein, auf gar keinen Fall. Die Mädchen müssen da mit drinne sitzen. Und dann, wie du sagst, gibt es Lösungen. Ob man jetzt sagt, dann ziehen die sich halt in der Toilette ihre Schwitzwäsche an. Oder die ersten 5 Minuten gehören alleine den Mädchen in der Kabine und alle anderen gehen raus. Beim Duschen, ich dann 5 Minuten. Und dann, wenn das Mädel fertig ist und aus der Kabine raus ist, dann können die Jungs duschen gehen. Also ich glaube einfach, dass da so viele Lösungsansätze sind, die überhaupt nicht schwierig und nicht kompliziert sind, die man nutzen sollte, um den Mädchen, die wollen auch gar nicht anders behandelt werden. Die wollen genau so behandelt werden, wie alle anderen Jungs in der Kabine auch. Und das ist irgendwie, also ich weiß nicht, für mich ist das auch wieder immer so ein bisschen diese Ausrede, nee, das kriegen wir nicht hin, das ist alles viel zu schwierig.
Jetzt, Grimmitschau, Sebastian, ihr beide habt ja schon erwähnt, dass da viele Mädchen gibt. Also es muss ja Lösungen geben für sowas, oder? Auch bei euch. Ihr habt ja auch nicht 48 Kabinen nur für euch. Das ist ja auch nicht die Wahrheit.
Nein. Da ist es dann tatsächlich so, dass das ist, läuft so, wie Ronja das gesagt hat. Also die Mädels sitzen in den Kabinen mit drin. Die sind im unteren Bereich. Ist es dann so, wenn U11, wo viele sind, dass sie dann, dass das da geschaffen werden, dass sie sich in der gesonderten Kabine umziehen. Aber im älteren Bereich, da läuft es so ab. Da ziehen die Mädels sich vielleicht zu Hause um oder dann auf der Toilette und sind dann ganz normal in den Kabinen mit drin und gehen dann zum Duschen vielleicht in die Schiedsrichterkabine. Und dann auch meine Erfahrung ist auch, dass die Mannschaft das schafft, sich da auch selber zu organisieren. Also wenn wir auf Auswärtsfahrten unterwegs sind und wir in der Kabine sind, wo es dann nur die eine Dusche gibt, dann sprechen die sich untereinander ab, dass die Mädels gehen zuerst duschen und die Jungs gehen raus oder umgekehrt. Also das war jetzt auch, ich habe das nie, diese Logistik nie als Problem wahrgenommen in den Mannschaften, wo ich war, in denen dann auch Mädels Teil des Teams waren.
Und ich möchte da noch ergänzen, ein bisschen noch was ihr beide gesagt habt, weil das höre ich dann auch oft, wenn ich mit den Nationalmannschaftsspielerinnen spreche, dann kriegen sie eine eigene Kabine, aber der Trainer vergisst sie dann da reinzuholen, wenn sie eine Traineransprache hat oder wenn er die Traineransprache macht und solche Dinge. Und dann finde ich, ist schon mal ganz, ganz viel verloren gegangen, ja. Ich glaube, da stirbt auch bei den Mädels was, weil dann gehören sie nicht mehr zur Mannschaft. Und ich möchte nur das unterstreichen, was du auch ganz am Anfang gesagt hast, Ronja, die wollen Teil der Mannschaft sein. Und da gehören sie ja hin. Ja, und da muss man da Lösungen finden, die aus meiner Sicht echt nicht schwer sind. Und wenn man das einmal drüber nachdenkt, dann ist es nicht mehr schwer. Ja, gut. Aber dann haben wir das auch abgehakt und ich hoffe, dass da jeder, der zuhört, keine Angst vor solchen Dingen hat, weil das sind banale Dinge, die auf alle Fälle gelöst werden können. Jetzt möchte ich ein bisschen wieder in den Leistungsbereich reingehen. Deine Vorgängerin Sebastian, die Franziska Busch, hat da auch meiner Sicht auch schon sehr, sehr viel eingeleitet und immer wieder gemacht und getan und solche Sachen. Ein großes Thema sind ja auch Sichtungen. Ja, wie gehen wir an diese Sichtungen ran? Ronja, Sebastian, wir alle, was haben wir beim DEB für konkrete Ideen für Sichtungen? Und natürlich auch die Landesfachverbände, weil die sind da elementar aus meiner Warte raus. Sebastian, fangen wir an.
Da haben wir den U15 Mädchenpokal, den wir letzte Saison im März in Füssen hatten, wo dann die Landesverbände da waren, was wirklich sehr gut war, da die Mädels gegeneinander spielen zu lassen und dann auch für viele das erste Mal, dass sie in einer reinen Mädchenmannschaft unterwegs sind. Also da hatte ich zu dem Zeitpunkt auch das große Glück, dass ich für Team Ostdeutschland, sage ich jetzt einfach mal, im Einsatz sein durfte, wo dann Mädels aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin mit dabei waren. Und da waren viele, viele dabei, die das erste Mal sich in so einer Umgebung mit den Mädels reine Mädchenmannschaft bewegt haben. Aber die Sichtung im Landesverband stattgefunden, dass quasi die Vereine angeschrieben worden sind und wir eine Sichtung in Grimmitschau gemacht haben mit den Mädels und dass wir somit versuchen, möglichst viele Mädels, möglichst jung schon mal auch in diesen Bereich reinzuholen, dass sie da unter Mädchen mal spielen und dass wir dann auch den ersten Kontakt zu ihnen haben und ein bisschen sehen können, was die Zukunft so bringt und sie uns auch vielleicht schon mal kennenlernen als Coaches, als DEB und die Idee haben, was wir vorhaben.
Ronja?
Dann, also ich muss auch sagen, ich finde den DB-Länderpokal, den wir, wie Jonesy gerade gesagt hat, jetzt letztem Jahr auch wieder regelmäßig stattfinden lassen, eine super Sichtungsmaßnahme, auch nicht nur tatsächlich für uns als Verband, sondern vor allem auch für die Mädels, dass die so ein bisschen sehen, viele von denen, man spielt, wie wir vorhin schon gehört hatten, oft nur in den Landesverbands liegen. Das heißt, du weißt gar nicht, auf welchem Level befinde ich mich dann eigentlich verglichen, vielleicht zu Spielerinnen aus Süddeutschland. Das finde ich einfach eine wahnsinnig gute Möglichkeit, für alle so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, wo stehe ich und vor allen Dingen, wo will oder soll oder kann die Reise vielleicht auch hingehen. Was ich tatsächlich ein bisschen verbesserungswürdig noch finde, ist, wenn wir die Sichtungsmaßnahmen in den Landesverbänden haben, dass einige Vereine das nicht an ihre Spielerinnen weiterleiten. Das ist immer so ein bisschen die Problematik, dass wir leider, obwohl wir jetzt ja eine relativ, ich würde jetzt mal sagen, kleine Eishockey-Nation sind, was das angeht. Also man kennt ja dann doch irgendwie immer irgendwen, der irgendwen kennt. Aber dass wir es manchmal gehen uns Mädels tatsächlich durch. Also dass einfach manche Vereine, die wir anschreiben, ob die Mädels zu den Sichtungen kommen wollen, die halt eben die entsprechenden Einladungen nicht an die Spielerinnen weitergeben, was natürlich sehr schade ist, weil ich schon finde, dass irgendwie jedes Mädel da die Möglichkeit haben sollte, an diesen Sichtungen in den entsprechenden Landesverbänden teilzunehmen.
Ich denke auch, dass die Landesfachverbände in den letzten Jahren auch nochmal, da habt ihr ganz viel damit zu tun, auch ich möchte jetzt den Namen einfach nochmal erwähnen, weil Franziska Busch da auch aus meiner Sicht auch viel in die Wege geleitet hat und die Landesfachverbände sehr, sehr viel getan haben, finde ich jetzt auch, oder in den letzten Jahren. Das ist so mein Eindruck. Ich will jetzt keine nennen, aber also es gibt einige, die haben da große Schritte nach vorne gemacht in der Sichtungsthematik.
Sehr, sehr große Schritte und die ja auch das immer wieder probieren, diese reinen Mädchenmannschaften an eben Turnieren in den Fachverbänden eben teilnehmen zu lassen und diese reinen Mädchensichtungen auch häufiger und wirklich regelmäßig stattfinden lassen. Und ich muss auch sagen, jetzt von auch aus meiner Sicht als Spielerin, was ja jetzt schon einige Zeit her ist, aber Franzi Busch hat da wirklich ganz, ganz viel gemacht, dass auch die Zusammenarbeit eben von den diese Sichtungsmaßnahmen von den Landestrainern dann eben mit den entsprechenden Bundestrainern wirklich richtig, richtig gut vorangetrieben wurde.
Wenn diese Sichtungen, es gibt ja zwei Schulen so ein bisschen irgendwann, also ist eure Vision, unsere Vision, aber ich frage euch, also eure Vision, ist eure Vision, dass es irgendwann reine Mädchenmannschaften gibt, also dass es eine U9, U11, U13, U15, U17, U20, eher das Beispiel, nur Mädchen gibt. Denkt ihr, das ist sowas denkbar? Ist das eine positiv belegte Utopie? Oder die andere Schule wäre ja mehr oder weniger, wir wollen nur erreichen, dass die ganz, ganz lange auch mit den Jungs mitspielen. Auch so werden sie klar besser, vielleicht sogar noch besser, als wenn die Mädchen unter sich sind. Wie ist da eure Meinung dazu? Sebastian, vielleicht du als Erster.
Ja und nein.
Karl. Genau. Ja.
Also, Ich würde denken, dass die U7, U9, U11, U13, U15 zusammen mit den Jungs unterwegs sind. Und dann würde ich mir schon irgendwann wünschen, dass wir da hinkommen und dann vielleicht eine U18 Frauenliga haben in Deutschland, wo sie dann wirklich sich gegen Jungs haben messen können, wissen, wo sie stehen und dann aber auch die Zeit haben, sich untereinander weiterzuentwickeln. Vielleicht in einer Umgebung, die ein bisschen sicherer ist, auch um Sachen auszuprobieren und. Ich glaube, das wäre so für mich schön, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass es in Deutschland so sein könnte.
Klassische Hybrid, genau das wollte ich hören. Nein, oder will gar nicht hören. Ich finde es, alles wäre okay. Ronja, du?
Ja, voll schön. Ich hätte schon sehr viel Glück gehabt, dass wir uns hier einig sind. ja, tatsächlich wäre das auch meine Vorstellung. Also das im unteren Bereich, glaube ich, sollten wir das, abgesehen davon, dass ich einfach glaube, dass wir im unteren Bereich auch gar nicht so viele Mädchen haben, dass wir diese Mannschaften aufstellen könnten. Aber in einem älteren Bereich, da sollten wir dann auf Mädchenmannschaften irgendwann rübergehen, weil, und das haben wir ja vorhin angesprochen, in der U17 können vereinzelt Mädchen sicherlich mitspielen, aber auch nicht alle, dass man dann aber sehen kann, dass man Mädchenmannschaften installiert, die dann ja auch ja vielleicht nicht nur regional spielen können, sondern eben aufgrund des Alters vielleicht auch schon mal weitere Strecken fahren können. Genau, deswegen würde ich sagen, also ich finde da, dass Mädchenmannschaften im älteren Bereich auf jeden Fall ganz wertvoll wären.
Fast, als wie wir es abgesprochen hätten, gell? Was wir natürlich nicht gemacht haben. Gehen wir die nächste Liga, DFEL, Deutsche Frauen-Eishockey-Liga. Wo geht da die Reise hin? Weil das ist ja dann auch ein wichtiger Punkt, ja. Wir müssen ja dann immer wieder sehen, es gibt ja ein paar Bundeswehrsoldatinnen, 12 an der Zahl, Stand jetzt. Da war auch vor kurzem ein Podcast mit der Jenny natürlich zu dieser Thematik, die ja dann faktisch im bezahlten Eishockey tätig sind. Also wir haben 12 Frauen, die in Deutschland Geld damit verdienen. Alle anderen ja nicht wirklich. Außer sie gehen ein paar ins Ausland und damit können sie vielleicht Geld verdienen. Aber grundsätzlich, wenn sie in der DFL spielen, korrigiere mich, Ronja, aber ich bin der Meinung, es gibt nur die Bundeswehrsoldatinnen, die dann Geld damit verdienen können. Wo geht die Reise hin mit dieser Liga? Ronja, wo siehst du die Deutsche Frauen-Eishockey-Liga?
Die Deutsche Frauen-Eishockey-Liga, wir haben jetzt im letzten Jahr leider mit dem ESC Planegg einen ja sehr traditionsbehafteten Standort verloren. Ich glaube, dass das auch leider so ein bisschen die Wahrheit ist, dass wir im Frauen-Eishockey große Standorte brauchen, Stammvereine brauchen, an denen die Frauenmannschaften sich angliedern können, um bestehen zu können. Wir haben Schwierigkeiten mit Eiszeiten, mit Mitgliedern, das gibt's überall. Und genauso ist es natürlich auch bei den Frauenvereinen. Dann sind wir über die deutsche Landkarte etwas südlich angesiedelt. Das heißt, alles, was im Norden existiert, ist der US, sind die Eisbären Juniors, also Berlin. Und der EC Berg kam im Westen und dann ja ist das nächste schon Mannheim. Genau. Und wir haben es jetzt in diesem Jahr geschafft, die Liga wieder ein bisschen stärker zu machen, indem wir Budapest dazu geholt haben. Das ist natürlich eine sehr, sehr weite Reise. Aber ich glaube, dass das ein sehr wichtiger und ein sehr, sehr guter Schritt ist, weil das, was du eben gesagt hast, wir haben in dieser Liga unsere Bundeswehrsoldatinnen und wir wollen natürlich auch das Niveau der Liga nicht nur für die Spielerinnen, sondern insgesamt natürlich für alle Spielerinnen so hoch wie möglich halten. Und da wird uns meiner Meinung nach Budapest, die eine sehr starke Mannschaft haben, weiterhelfen.
Vielleicht kurz, Sebastian, dass ich da nochmal nachfrage, Ronja. Du hast es ja jetzt charmant umschrieben, aber wenn du sagst starke Stammvereine, dann gibt es ja immer diese große Idee, dass es so wie ähnlich Modell Schweiz, dass die DL-Vereine auch einen Frauenverein haben. Oder vielleicht auch eine Möglichkeit, irgendwie in einen Topf reinzahlen und aus diesen Töpfen kann man dann bestehende Eishockey-Frauenvereine besser unterfüttern. Egal, das sind ja jetzt halt Kleinigkeiten, aber grundsätzlich, dass die professionelle Männerliga sich da engagiert. Ist das auch irgendwas, was du als Vision siehst?
Absolut. Ich würde da jetzt zumindest mal so weit gehen, dass ich sagen würde, das ist natürlich nichts, was wir jetzt übers Knie brechen und nächstes Jahr machen müssen. Aber mit einer Vision von vielleicht 5 Jahren, mal grob gesagt, ist das definitiv etwas, was Sinn machen würde. Wir haben jetzt momentan in Deutschland gar nicht die Masse an Spielerinnen, als dass wir jetzt sagen könnten, wir bauen noch 3 neue Standorte und eröffnen die und dann spielen die alle in der Liga mit. Also sicherlich muss man irgendwann in den sauren Apfel beißen und muss halt sagen, okay, wir füllen die Liga mit vielleicht Spielerinnen auf, die noch gar nicht so weit sind von der Entwicklung her. Aber und sicherlich, nur kurze Zeitnot, man darf 2 Transferkarten haben in der Liga. Vielleicht ist das auch ein Punkt, den wir noch mal überdenken müssen, einfach um die Qualität der Spielerinnen aus dem Ausland ein bisschen anzuheben, die uns helfen, die Liga attraktiver zu machen. Aber ich glaube, dass wir da uns auf junge Spielerinnen konzentrieren sollten, holen die in die Liga mit rein, füllen die Mannschaften, vielleicht kriegen wir starke Standorte und versuchen da halt einfach dann auszubilden und weiter auszubilden auf einem hohen Niveau in der Frauenliga.
Sebastian?
Ja, das wird sicherlich auch eine große Aufgabe sein, dass, was Ronja gesagt hat, dass wir mehr Spielerinnen brauchen. Und da ist es, glaube ich, halt dann auch wichtig, dafür zu sorgen, dass wir auf dem Weg was wir vorhin schon besprochen haben, wo vielleicht dann Mädels verloren geben oder dann auch nicht mehr so die Lust am Sport haben, dass wir daran arbeiten, dass wir möglichst viele in dem Sport halten, dass wir bei den Sichtungen schon früh anfangen, auch Visionen zu aufzuzeigen, was für Ziele es geben kann, und da auch mit Vorbildern arbeiten und Richtung Nationalmannschaft, WM, Olympische Spiele, auch Richtung Profi-Eishockey mittlerweile, die es ja jetzt auch in Kanada gibt, wo es jetzt auch in der Schweiz anfängt und ich glaube generell im Frauen-Eishockey Bewegung drin ist, dass es interessanter wird und dass man den Mädels dann auch im Nachwuchsbereich diese Vision aufzeigt und versucht, viele dran zu halten. Das sehe ich so als unsere Aufgabe dann auch, um darüber dann auch wirklich zu sagen, jetzt sind wir auch in der Lage, unsere Liga stärker zu machen und attraktiver zu machen und dann auch unsere Nationalmannschaft besser zu machen.
Und das ist dann natürlich auch der Punkt, wenn wir die Masse an Mädchen haben und wir können die in die Vereine reinbringen und wir haben dann große Standorte, wir haben ja, die Beispiele können wir nennen, wir haben ja in Ingolstadt an einem DEL-Standort zum Beispiel eben auch eine sehr erfolgreiche Frauen-Bundesliga-Mannschaft. Wir haben in Berlin, wo vor einigen Jahren die Frauenmannschaft damals noch vom OSC Berlin eben von den Juniors, also vom Stammverein, von den Eisbären Juniors übernommen wurde. Wir haben ja diese Standorte und die funktionieren auch. Und das ist auch gut. Aber da müssen wir natürlich dann auch noch weiter dran arbeiten, weil meiner Meinung nach dürfen dann die Frauenvereine auch nicht als Nachwuchsmannschaften behandelt werden, sondern sie müssen vielleicht schon einen Schritt weiter behandelt werden wie vielleicht eine Senioren, ich sage jetzt mal Oberligamannschaft oder eine Bayernligamannschaft. Einfach, dass wir sprechen da über Eiszeiten und wir sprechen da auch einfach über die Wertigkeit. Das heißt, wir haben Mädchen, die oder Frauen, die in dieser Sportart damit ihr Geld verdienen. Wir haben diese Bundeswehrsoldatinnen und die, für die ist das ihr Beruf. Die sind auch hauptberuflich Eishockeyspielerinnen. Und dann sollten sie dementsprechend auch behandelt werden.
Ich möchte da nur ein bisschen weiter ausführen, weil das ist ja auch eine Thematik. Kabinen, habe ich eine eigene Kabine? Muss ich immer auf und umziehen, also aus und umziehen aus der Kabine raus? Habe ich Eiszeit um so eine Primetime um 19 Uhr oder 18:30 Uhr, wo es mit der Arbeit funktioniert, oder um 22 Uhr? Was aus meiner Sicht Wahnsinn ist. Aber okay, weil wenn ich um 22 Uhr eine schöne Eiszeit habe, dann ist nett. Also habe ich Vormittagseiszeiten etc. pp. Genau, das sind so Dinge. Wir haben jetzt über das große Ganze viel geredet und da möchte ich jetzt noch eine, das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber trotzdem eure Meinung dazu. Wie wichtig seht ihr für die Entwicklung des Frauen-Eishockeys in Deutschland auch, dass wir mehr Trainerinnen und mehr Schiedsrichterinnen bekommen? Ist das ein Thema oder denkt ihr, das ist schön zu haben, aber das bringt nichts zu dieser Thematik oder macht unsere Spielerinnen nicht besser? Sebastian?
Ich glaube, dass es jetzt zur Zeit schon wichtig ist, dass da mehr Frauen unterwegs sind, auch gerade im Trainer. Das ist, ich glaube, über im Nachwuchsbereich, egal ob männlich oder weiblich, dass Vorbilder gut sind. Und ich glaube, da haben wir momentan zu wenig unterwegs in Eishockey Deutschland. Und dann würde ich mich auch darüber freuen, wenn man in 5 Jahren, in 7 Jahren auch gar nicht mehr sagt, ob das Trainer oder Trainerin ist, sondern da geht's halt dann um Eishockey und dann ist man halt auch wieder entweder gut oder halt eben nicht gut. Und das ist, glaube ich, dann auch so die Diskussion, was ich mir irgendwann mal wünschen würde, dass dieses Ganze, ist es jetzt Männer-Eishockey, ist es Frauen-Eishockey, dass das so ein bisschen verloren geht, sondern das hatten wir ja ganz schon am Anfang gesagt, dass in meiner Sicht dass der Sport ist. Und dann ist es wichtig, gute Menschen in dem Sport zu haben, um dann halt auch dem Nachwuchs zu helfen, egal ob männlich oder weiblich. Und dann halt auch unsere Sportart weiterzuentwickeln.
Dem würde ich mich gerne anschließen, ja. Also ich glaube einfach, dass es am Ende egal ist, ob Männlein oder Weiblein, egal ob Schiedsrichter, Trainer, das sollte alles das Gleiche sein. Wichtig wäre nur, dass eben diese Akzeptanz für diesen Frauen- oder Mädchenbereich da ist. Oder das ist ja die Grundvoraussetzung. Und ich würde mir wünschen, dass wir Trainer und Trainerinnen haben, für die der Bereich Mädchen- und Frauen-Eishockey in Deutschland in den nächsten Jahren attraktiver wird, weil wir eine starke und attraktive Liga auf die Beine stellen können. Und da spreche ich jetzt auch ganz konkret über die Deutsche Frauen-Eishockey-Liga, über die DFEL, weil das für uns natürlich auch in dem Bereich tun sich die Vereine sehr, sehr schwer, Trainer zu finden. Einfach weil es ein noch nicht so attraktives Berufsfeld ist. Und das hoffe ich natürlich, dass wir das irgendwie in den nächsten Jahren hinbekommen, dass Trainer wirklich auch gezielt sich auf diese Stellen bewerben.
Gut, aber dann gehen wir da ein bisschen rein, weil das sind ja also alles hehre Worte von uns dreien, weil ich das kann ich alles unterschreiben. Und meine Aufgabe ist ja auch, Trainerinnen auszubilden. Was machen wir? Wie kriegen wir die rein? Weil die Thematik, Sebastian, du bist da vielleicht nicht so involviert, aber mit der noch nicht, du wirst da sehr involviert sein, aber mit Ronja und ich sind da sehr, sehr nah dran an diesem Geschehen. Wie bringen wir dann auch ehemalige Spielerinnen? Wir reden jetzt ganz oft von Nationalspielerinnen, weil das ist so die erste Klientel, die ich dann dir anspreche, weil die auch viel durchgemacht haben in dieser Sportart, durchgemacht haben, positiv. Aber wie kriegen wir in die Trainerausbildung? Und dann in die Trainerausbildung, das glaube ich, habe ich schon einigermaßen im Griff oder wir kommen dahin. Aber wie bekommen wir die dann in Lohn und Brot? Das ist ja die große Thematik. Und warum bekommen wir die nicht in Lohn und Brot? Ist es wirklich diese Thematik Kinder bekommen? Ich frage das jetzt ganz, ganz klar aus, weil wir können jetzt da lang drum rumreden, aber ist das ein Thema? Ronja, und jetzt sag ja gezielt und das spreche ich jetzt einmal an, weil du hast ja auch Kinder. Ist es aus deiner Sicht, ist es ein Problem für Vereine?
Ja. Ja. Absolut. Ja. Ja. Also ist ja auch kein Geheimnis. Ich meine, ich habe drei Kinder zu Hause. Ich habe einen berufstätigen Ehemann und also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es sehr, sehr, sehr schwierig gewesen, überhaupt irgendwie erstmal zu gucken, was kann ich leisten? Was ist auch der Verein bereit, mir entgegenzukommen? Die Toleranzgrenze für eine Mutter mit Kindern ist ausbaufähig, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist natürlich, es ist einfach schwer. Es ist schwer und ich glaube, dass ein Verein die Akzeptanz einer Frau und einer Mutter einfach entgegenbringen muss, dass eventuell dann eben auch mal vielleicht das Kind mitgebracht werden muss oder dass man halt vielleicht eben nicht um 22 Uhr noch in einer Eiszeit da eben spontan mal einspringen kann. Aber wie gesagt, das ist halt immer so ein bisschen geben und nehmen.
Ja, ich finde da, ich möchte eines noch hinzufügen, Entschuldigung, Sebastian, aber diese Thematik, wenn ich dann auch mit Vereinsverantwortlichen rede, dann kommt immer, ja, was ist dann, wenn das Kind krank ist, dann kann sie nicht kommen oder solche Dinge. Aber was ist denn, wenn der Trainer, also wenn es ein männlicher Trainer, könnte auch krank sein. Das habe ich auch schon mal gehört. Funktioniert auch. Also ich bin da echt hin und her gerissen, dass das immer so groß aufgehangen wird. Weil da bin ich jetzt wieder ein bisschen so bei dir, Ronny, oder stark bei dir, Sebastian, weil du hast es ja jetzt oft Thema, also klar artikuliert. Wenn es eine gute Trainerin ist, ist es eine gute Trainerin. Wenn es ein guter Trainer ist, ist es ein guter Trainer. Wenn es ein schlechter Trainer ist, ist es ein schlechter Trainer. Und wenn es eine schlechte Trainerin ist, ist es eine schlechte Trainerin. Ja, und ich denke, da haben wir halt draußen noch ganz, ganz viel Potenzial und ich hoffe, und ihr seid da auch ganz wichtig, auch für mich, dass wir das noch klar erheben können und das für die Vereine noch attraktiver machen und da eben dann natürlich für die zukünftigen Trainerinnen, dass wir die in Lohn und Brot bekommen. Weil Trainer werden gesucht, ganz genau wie du sagst, Ron, in allen Bereichen, auch im Nachwuchs, also nicht nur bei der DFL, sondern im Nachwuchs. Und wenn man dann mit Namen von Trainerinnen kommt, hat sie schon Kinder? Hat sie nur keine? Werden sie irgendwann, schwierig. Ich finde, man kann schon drüber reden, aber ich finde, man sollte auch klar artikulieren, dass dafür Lösungen gibt.
Ja, absolut. Und wenn ich da nochmal schnell das einhaken darf, ich glaube auch, und da bin ich auch der festen Überzeugung, wir haben schon oft drüber geredet, aber ein guter Trainer oder eine gute Trainerin muss nicht zwangsweise auch ein guter Spieler oder eine gute, erfolgreiche Spielerin gewesen sein. Also das sind für mich auch absolut zwei Paar Schuhe. Weil ich glaube, dass da draußen so viele Trainer und Trainerinnen rumlaufen, die ein so viel besseres Verständnis für das Lehren haben, als wir glauben, aber die so ein bisschen unter dem Radar laufen, ganz einfach, weil sie vielleicht nie so erfolgreich gewesen sind in der Sportart, als sie sie selber betrieben haben.
Und Sebastian, vielleicht auch da noch, weil das möchte ich auch noch dazu hinzufügen, ab und zu, weil wir, das hast du ja gesagt, Ronja, Eishockey ist ja wirklich klein in Deutschland. Wir sind klein. Und da kennt irgendwie jeder jeden. Und ich finde es immer faszinierend, dass man, wenn dann jemand Trainer ist, dass man alle Attribute, die er vielleicht als Spieler hatte, also nur jung war, 19, da hat er mal irgendwas gemacht, keine Ahnung, dann denkt man, ah, der kann kein guter Trainer werden, weil der ist unzuverlässig oder der ist einmal zu spät zum Training gekommen und dann ist er auch kein guter Trainer. Das fasziniert mich auch immer wieder, dass wir keinem zugestehen, dass er gewisse Entwicklung durchmacht. Oder Sebastian, das ist ja auch manchmal so.
Ja, absolut. Also absolut. Ich bin da auch voll bei Ronja. Ich glaube auch, das ist halt auch in anderen Sportarten sind, glaube ich, die Beispiele ein bisschen besser, wie dass dort Trainer unterwegs sind, die jetzt nicht die absoluten Top-Profis gewesen sind, aber dann halt auch sehr, sehr anerkannt wird, dass es Top-Trainer sind. Und ich glaube, das ist in unserer Sportart nicht ganz so verbreitet, dass man ein Bild dann hat, sondern das muss einer gewesen sein oder eine, die mal hingekommen ist, um dann halt auch ein guter Trainer zu sein. Aber ich bin da auch voll bei dir. Ich glaube auch jeder, der zurückblickt und von wo er jetzt steht und wo er angefangen hat und gefühlt sich dann überhaupt nicht ausgekannt hat im Trainerdasein. Also ich weiß, dass es mir so ging, dass ich in meiner Anfangszeit, sei es an der Tafel, schön versteckt habe, was ich da aufgemalt habe, weil ich nicht wusste, wie ich mich hinstellen muss. Und als ich mein erstes Spiel als Headcoach war, war ich so verloren und bin nur mit meinem Kärtchen an der Bank hin und her gelaufen und wusste gar nicht, was auf dem Spielfeld passiert. Und ich glaube, dass man da auch wirklich einfach eine Entwicklung nimmt und jeden Tag immer ein bisschen dazulernt und dass es das ein wichtiger Punkt ist.
Gut, jetzt möchte ich zum Schluss kommen. Und auch wenn es möglicherweise etwas redundant wird, stelle ich die Frage trotzdem. Du beginnst bitte, Ronja. Was sind 3, 4, 5, weiß ich nicht, vielleicht hast du nur einen oder vielleicht hast du 7, die größeren Probleme, die du siehst im Frauen-Eishockey und wo siehst du Potenzial/Lösungen? Einfach nur mal, wo du zähl das mal einfach so auf, auch wenn wir schon viele Dinge mit Sicherheit jetzt schon gesagt haben. Du musst dich die Hände vorm Gesicht zusammenschlagen, Ronja. Das ist okay, das ist eine super Frage. Da habe ich lang dran gesessen an der Frage, Ronja.
Ja, danke, das ist super.
Wow.
Probleme. Die Akzeptanz der Mädchen innerhalb der Nachwuchsabteilung, die Akzeptanz der Frauenmannschaften innerhalb der Vereine. Das sehe ich als sehr große Problematik. Die Entwicklung der Mädchen, die damit zusammenhängt, die Ausbildung der Mädchen, die in den Vereinen stattfindet, die meiner Meinung nach, wie wir es vorhin schon mal angesprochen haben, gleichberechtigt oder genauso sein sollte wie bei den Jungs, sehe ich auch als große Problematik. Jetzt musst du mir nochmal schnell helfen. Was war die zweite? Was war deine Anschlussfrage? Wo ich da Potenzial sehe?
Genau, Lösungen.
Wie man das entwickeln kann, ja. Oder Lösungen. Also ich glaube, dass für diese Entwicklung natürlich irgendwo entweder, wir haben auch schon drüber gesprochen und das ist ja auch etwas, was jetzt kein Geheimnis mehr ist, wo diese Frauen- oder Mädchenquote, die in den Vereinen aufkommen wird über das Fünf-Sterne-Programm oder das Fünf-Sterne-Konzept. Ich denke, dass das eine großartige Möglichkeit ist, für die Vereine sich selber zu belohnen, die Mädchen weiter mit auszubilden und ganzheitlich auszubilden. Das, glaube ich, ist eine sehr großartige Möglichkeit. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir irgendwann so weit sind, dass diese Mädchen, wenn sie dann ausgebildet sind und in unserer Frauen-Bundesliga spielen, dass wir dann die Möglichkeit haben, natürlich über eine erfolgreiche und attraktive Liga und sicherlich auch über die Unterstützung von der Politik, weil auch das ist etwas, was stattfinden wird. Da, glaube ich, braucht man jetzt nicht irgendwie groß Hellseher sein, dass man sehen kann, dass einfach die Entwicklung vom Frauen-Eishockey auch sehr eng mit der politischen Entwicklung zusammenhängt, dass wir dann eine attraktive Liga haben, die Sponsoren, die uns natürlich auf der Ebene noch attraktiver macht, so dass wir dann hoffentlich sehr gut ausgebildete Trainer auch in dem Bereich haben können.
Sebastian, du hattest jetzt so lange Zeit nachzudenken, Sebastian, bitte.
Ja, ist ja wahr. Ronja zugehört. Hat ja schon sehr, 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 sehr viel nicht mir vom Brot genommen, wenn du so möchtest. Ich glaube auch, dass sehr, sehr viel über die Vereine läuft. Also da ist es so auch, wie man sagt, Akzeptanz, vielleicht auch ein bisschen Mindset, dass es halt nicht vorkommt, dass vielleicht ein sportlicher Leiter Mädels vorschlagen soll für eine Sichtung und der gar nicht weiß, welche Mädchen im Verein sind. Also sowas gibt's halt auch immer noch und das ist die Wahrheit. Und zum einen dann aber auch, dass noch mehr Mädels in Deutschland auch diesen Schritt machen und mehr in Richtung Leistungssport gehen. Weil ich glaube auch, weil wir ja viel über Leistung gesprochen haben, dann sehe ich da durchaus auch Potenzial, dass noch mehr sich dafür begeistern und auch diese Ziele haben wie A-Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft, vielleicht PWHL oder in der Schweiz zu spielen, damit Geld zu verdienen und darauf auch fleißig hinarbeiten und wir denen dann auch noch mehr helfen können. Eine Lösung ist jetzt erstmal in kleinen Schritten, wenn ich unterwegs bin und in dem Verein bin, viel mit Leuten zu sprechen und versuchen, den meinen Blick auf die Dinge so ein bisschen mitzuteilen, weil ich fühle mich sehr wohl da, wo ich bin. Mir macht es unheimlich Spaß, mit den Mädels zu arbeiten und denen zu helfen. Und da ist meine Ansicht auch einfach, dass die sich das verdient haben, dass man sie hilft und dass man ihnen die Möglichkeit gibt, wenn sie ihre Leistung bringen, dann auch in verschiedenen Positionen vielleicht mal ein bisschen mehr spielen zu lassen, als es jetzt der Fall ist.
Ich möchte noch eine Sache hinzufügen, finde ich. Und zwar, und auch da bin ich wieder der Meinung, Sebastian, bist du ein gutes Beispiel, nämlich Botschafter und Botschafterinnen, aber Botschafter für das deutsche Eishockey zu Frauen-Eishockey zu generieren, indem wir ganz, ganz viele Trainer, ich spreche jetzt auch bewusst männliche Trainer, in das Frauen-Eishockey reinholen, im Leistungsbereich, jetzt bei uns beim DEB. Wir können nicht alle einladen, das ist uns klar, aber alle, die wir bis jetzt eingeladen haben, und da glaube ich, kannst du mir zustimmen, Ronja, und auch du, Sebastian, weil du warst ja einer davon, die gehen mit einem komplett anderen Blick aus dieser Thematik raus. Und die kreieren wieder neue Botschafter. Und das wird so eine Spirale, aber positive nach oben. Und das finde ich extrem wichtig, dass wir die immer wieder zu uns holen, in unserem Rahmen einladen. Das ist auch deine Aufgabe ein bisschen, Sebastian, ja? Also 18 Bundestrainer. Du musst wieder neue Botschafter generieren. Das ist die Aufgabe. Und dann, das wird rollen und rollen und rollen. Das ist für mich ein ganz großer Punkt, um eben diese, Ronja, was du als erstes gesagt hast, diese Akzeptanz noch höher zu setzen.
Wir nicken beide. Das sieht man jetzt vielleicht im Podcast nicht.
Aber nein, das sieht Ronja man im Podcast nicht.
Ihr nickt einfach. Sieht man nicht. Aber ja, das ist genau der Punkt. Danke für den Abschluss, Karl.
Ja, die Mädels brauchen auch meistens nur einen halben Tag und dann sind die Trainer, dann haben sie die Trainer gefangen und die Trainer sind begeistert, die dann das erste Mal dabei sind.
Ronja, Sebastian, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ganz großes Kino. Wir haben jetzt diesen Bogen ein bisschen aufzumachen, das Drumherum. Wir haben jetzt nicht über Taktik gesprochen oder über hochgradig technische Dinge, sondern einfach mal das Große und Ganze aufzumachen, nochmal beim Frauen-Eishockey. Ich hoffe, dass viele zuhören und denken, schauen wir mal rein, was ist eigentlich Frauen-Eishockey und so weiter. Deswegen ganz großes Kino. Danke für euch, an euch. Bleibt unbesiegbar und wir hören und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.